Wir sind
links
und launisch
mit Josephine Ortlieb
und Kira Braun.
Hallo, schönen guten Abend. Es ist Montagabend und es passiert was Krasses. Kira und ich gehen live, was wir echt schon lange nicht mehr gemacht haben. Aber ich freue mich voll, dass es klappt heute Abend. Und hoffe, dass viele von euch Lust haben, auch zuzuschauen. Und wie immer habe ich so ein bisschen die Bürde, dass ich jetzt auf Kira warten muss. Aber sie sieht schon zu, was mir die Zeit erleichtert. Beziehungsweise ich hoffe, dass sie gleich bei mir ist. Und ich habe eine Anfrage. Das ist hier alles ein bisschen neu. Zack. Zack, zack. Da müsste die Kira gleich am Start sein.
Hi, Kira.
Da ist sie doch. Hallo, hallo. Kira. Na, wie geht's dir?
Mir geht's super gut. Es ist schön, dich nochmal zu sehen. Wir haben ja jetzt ein paar Wochen ausgesetzt. Und letzte Woche, muss ich gestehen, war meine Schuld. Ich habe die Weisheitszähne entfernt bekommen und dachte im Vorhinein, ach, locker, wenn morgens das ist, bin ich abends wieder fit. Aber ich habe mich tatsächlich übernommen gehabt. Und umso schöner ist es, dich heute nochmal zu sehen. Wie geht's dir denn?
Ja, aber dann war das ja auch nicht deine Schuld, sondern die Schuld deines Zahnarztes. Das muss man ja mal
ganz klar benennen.
Ich finde, Schuld muss man auch klar benennen. Ansonsten, mir geht's gut. Du hörst vielleicht, ich war voll erkältet und habe eben auch eine Online-Diskussion gehabt zur Gleichberechtigung von Männern und Frauen. Und ich habe so einen Hustenanfall gekriegt und konnte gar nicht weiterreden. Ich hoffe, dass das heute in unserem Gespräch nicht passiert. Deswegen, ich habe auch eine Flasche neben mir stehen, wenn ich viel trinke. Hat es nichts mit dir zu tun oder mit Langeweile. Ist auch kein Schnaps drin, sondern einfach nur, ich muss die Kehle ein bisschen feucht halten, weil irgendwie bin ich noch nicht so richtig ready. Mhm. Und aber die Woche wird spannend, deswegen wäre ich gern ready.
Hast du eine Art Sommergrippe oder...
Ja, ich glaube, das ist so eine, so eine Klimaanlagen.
Ja, das stimmt. Das
Geschichte, weißt du, die man ja oft kriegt, wenn man aus so heißen Ländern kommt. Mhm. Und ich glaube, dass das jetzt einfach dieser Übergang so schnell war und ich ja dann doch oft, also ich fliege mit dem Flugzeug oft und bin an Orten, wo halt echt runtergekühlt wird. Auch im Bundestag haben wir oft aggressive Klimaanlagen und ich glaube, dass das auch so ein bisschen damit zu tun hat. Ja, da hat es mich erwischt, aber es ist so, also es ist nicht so richtig, dass ich richtig platt bin, ne? Sondern eher so halt alles ein bisschen, naja.
Oh, dann hoffe ich, dass es schnell besser wird. Bestimmt steht ja jetzt auch viel an in dieser Woche. Sieht so aus, als wärst du im Wahlkreis von deinem Hintergrund.
Sieht man immer so ein bisschen. Also ich meine, nach dieser letzten krassen Sitzungswoche ist es irgendwie auch schön, hier zu sein und auch zu wissen, dass man ab und zu sich dann doch mal die Zeit gönnen kann, um ein, zwei EM-Spiele zu gucken, morgen Abend zum Beispiel. Aber ansonsten gibt es halt viel zu planen und zu organisieren. Es ist eigentlich ja schon irgendwie mitten im Wahlkampf. Mhm. Wir haben ja am Wochenende auch zusammen Fahrradtour gemacht.
Ja, das war super.
Die habe ich auch echt gut überstanden, trotz Erkältung und allem, also man muss echt sagen, es ist so, es fängt so langsam an und ich glaube, es ist sozusagen so mit der Normalität, die in das Leben der Menschen zurückkommt, kommt aber auch irgendwie so der Wahlkampf um die Ecke, ne? Es wird immer schneller und es geht jetzt langsam echt mit schnellen Schritten auf den Wahlkampf oder den Wahltag zu. So.
Ja, das stimmt. Ich habe auch das Gefühl, die Normalität kam viel schneller zurück, als ich das eigentlich erwartet hatte. Ich habe die ganze Zeit irgendwie gemutmaßt, dass es erst alles sehr ruhig anlaufen wird und dass es dauert, bis man irgendwie wieder in die Stadt geht und sich raussetzt, die Gastronomie nutzt. Aber da wurde ich echt in der letzten Woche eines Besseren belehrt. Da war echt in Saarbrücken zumindest die Hölle los. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie es in Berlin war, aber wahrscheinlich hast du außer Bundestag nicht viel gesehen.
Nee, ich komme ja dann immer abends heim und ich lebe schon auch in einem Viertel, wo viel los ist, wo es viele Straßencafés gibt, wo es super viele Kneipen auch mit Außenbestuhlung gibt und dann komme ich immer so um 10 Uhr heim und sehe, wie alle da sitzen und irgendwie alles ist genießen. Dann, laufe ich manchmal noch eine Runde und denke so, haha, das so schön? Mhm. Ist das irgendwie so cool, wieder Leben zu spüren? Aber in Berlin ist es vergleichbar mit Saarbrücken, aber die SaarbrückerInnen sind ja da doch schon hart auch im Nehmen. Und sobald halt ein Terrassentisch irgendwo in Saarbrücken steht, ist der voll. Und das ist ja das Schöne, was wir auch beide, glaube ich, so an Saarbrücken lieben.
Ja, das stimmt total. Und es ist jetzt auch, glaube ich, noch eine Sitzungswoche, oder? Bevor die Legislatur in Berlin, sage ich mal, offiziell fast endet.
Genau, also es ist noch eine offizielle Sitzungswoche, die nächste. Und die wird bestimmt auch echt sportlich, aber auch, weil man, glaube ich, mit ein paar Leuten einfach auch nochmal so sich, also über die Legislaturperiode so im Rückblick unterhalten will und so. Ich habe halt viele so Termine, ja, lass mal drüber reden, was haben wir an vielen Stellen auch gemacht und so. Aber es wird noch eine Sondersitzung des Deutschen Bundestages geben, das ist jetzt schon klar, am 7. September.
Oh.
Da wird der Bundestag so halbtägig tagen und es war mir auch nicht klar, das scheint so ein Ding zu sein, dass dann auch nochmal wie so ein Kanzlerinnen-Duell im Deutschen Bundestag stattfindet. Also eine Debatte zur Bundestagswahl, wo sich dann da auch nochmal so ein bisschen Kräfte messen stattfindet. Das scheint es immer gegeben zu haben.
Das wusste ich, wie gesagt, ehrlich gesagt auch gar nicht.
Nee, genau, das ist irgendwie für mich auch ein neues Ding. Aber das heißt, ich weiß ja aber auf jeden Fall zumindest, dass ich noch einmal in Berlin sein werde im Sommer, weil sonst bin ich ja echt, hänge ich dir den ganzen Tag hier in Saarbrücken auf der Pelle.
Das stimmt. Ja, ich bin auch mal gespannt auf die letzte Sitzungswoche und es gab eine Frage. Ich habe nämlich heute ein bisschen gecheatet. Ich bin ja mit den 5 Fragen dran und da ich einen ziemlich vollgepackten Tag hatte, habe ich auch unserer Insta-Community die Möglichkeit gegeben, ein paar Fragen zu stellen. Und eine coole Frage wurde gestellt, die gut dazu passt, nämlich: Welche PolitikerIn wird im nächsten Bundestag besonders fehlen?
Ach, das sind bestimmt viele, aber mir fällt super, super spontan halt Lothar Binding ein, weil der halt einfach Knaller ist und auch einfach so super komplexe finanzpolitische Zusammenhänge so super einfach erklären kann. Und er ist halt einfach ein Typ, ne? Und Lothar Binding zeichnet ja eins aus, nicht nur seinen Zollstock, sondern auch, dass er halt so ein krasser Kämpfer gegen die Tabakindustrie ist. Ich weiß nicht, ob du das wusstest.
Das wusste ich nicht, ich kannte nur den Zollstock. Genau,
da hat er sogar auch ein Buch drüber geschrieben, wie er damals bis vor das Bundesverfassungsgericht gezogen ist, gegen die Tabakindustrie. Und hat sich jetzt auch letzte Woche, gab es nochmal ein Gesetz, ich glaube, das war für ihn ein guter Abschluss, wo Tabakwaren einfach nochmal stärker besteuert werden, ne, damit der Anreiz nicht so groß ist und vor allen Dingen auch die ganzen E-Zigaretten und so. Also ich habe da auch ein paar Briefe auch aus dem Wahlkreis gekriegt von Leuten, die das auch nicht gut fanden. Ich muss sagen, auch weil ich mit Lothar mal eine 4-stündige Zugfahrt hatte und er mir das sozusagen referiert hat, dass ich es echt richtig finde, weil ich finde einfach, es gibt keinen vernünftigen Grund, das nicht mega krass, also alle Hürden einzubauen, damit junge Menschen nicht anfangen zu rauchen. Ich meine, wir wissen beide, wovon wir reden. Und deswegen ist das ein Ding, was echt so Wissen über Lothar Binding, nicht nur Zollstock, sondern auch Kampf gegen die Tabakindustrie.
Ja, das ist echt was Neues. Das kannte ich bisher auch nicht. Aber ja, ich glaube, das wird auffallen, dass er fehlt, einfach weil er ja auch dafür bekannt war, wenn er Reden gehalten hat, dass er sehr transparent erklärt, dass er es irgendwie witzig aufbereitet hat und simpel, sodass man irgendwie sogar komplexe Sachverhalte gut verstehen konnte. Aber bin mal gespannt. Ja. Der nächste Bundestag und wird ja hoffentlich viel jünger. Die Jusos hatten ihr Kampagnenauftakt jetzt vor ein paar Tagen. Und da ging es vor allem auch darum, wie viele junge Menschen für den Bundestag kandidieren. Und das sind nicht nur im Saarland ziemlich viele junge Menschen, sondern bundesweit. Und da freue ich mich auch total drauf und hoffe, dass das gelingt, dass wirklich am Ende viele junge Menschen auch einziehen.
Das hoffe ich auch wirklich. Also ich meine, natürlich will ich auch keinen meiner Kollegen verlieren, ne? Also ich meine, Lothar Binding, wie alt wird Lothar sein? Über 70? Naja, obwohl, muss ich aufpassen,
was ich sage, ich weiß es nicht.
Und ich will ihn natürlich auch nicht missen, aber es ist natürlich auch echt ich finde schon ein geiles Zeichen, dass so viele junge Leute Bock haben, sich irgendwie SPD auf die Brust zu heften und zu sagen, für den Laden trete ich an. Mhm. Und das finde ich auch so geil. Das macht mich total froh und sowieso, ne? Wenn die Fraktion irgendwie eine Fraktion wird aus Menschen, die einfach, wie es jetzt auch schon ist, Bock haben, dann wird das ja schon sehr, sehr gut werden. Mhm. Da bin ich auch fest davon überzeugt. Am Wochenende hat Olaf Scholz die 108 jungen Kandidierenden auch eingeladen. Da bin ich mal gespannt, wem ich da so begegne.
Ja, da bin ich auch gespannt. Da musst du uns auf Instagram ein bisschen mitnehmen, dass wir schon so einen Blick darauf werfen können, wie der nächste Bundestag aussehen könnte, wenn fleißig SPD gewählt wird. Das ist aufregend. Ja, weil es gibt ja auch viel, was jetzt in der Legislaturperiode umgesetzt wurde, vor allem auch viel mit sozialdemokratischer Handschrift, aber auch einiges, was jetzt nicht mehr beschlossen werden konnte, vor allem, weil die Union in vielen Punkten auch blockiert hat und nicht immer die linke, innovative Mehrheit einfach da war, um Themen umzusetzen. Und da bin ich natürlich auch guter Dinge, dass sich was verändern wird, wenn andere Menschen im Bundestag sitzen und andere Mehrheiten möglich sind.
Ja, der Sebastian Thul fragt auch gerade, 108, das sind wirklich 108, das sind sogar 40 unter 30. Also die 108 sind sozusagen so klassisch im Juso-Alter.
Krass, ne?
Wie ich auch noch bis November. Aber es sind sogar 40 unter 30 und das finde ich auch echt krass. Mhm. Das ja wirklich auch einfach nochmal einen Unterschied macht, ne? Also das ist krass und wie du sagst, kommt es aber halt auch einfach nicht nur auf uns an, sondern es kommt halt auf die Wählerinnen und Wähler an, dass sie am Ende auch dann die Parteien, die irgendwie junge Leute aufstellen, viele Frauen aufstellen, dass die dann halt eben auch gewählt werden, damit sich wirklich was ändert, ne? Damit Kinderrechte endlich halt eben ins Grundgesetz kommen, damit am besten die progressiven Parteien eine Zweidrittelmehrheit haben. Aber auch eine einfache Mehrheit würde mir schon reichen.
Ja, auf jeden Fall gebe ich dir recht. Und die nächste Frage geht auch so ein bisschen in diese Richtung. Heute ist ja der 14. und damit ein besonderer Tag. Und meine Frage wäre, ob du weißt, welche Blutgruppe du hast.
AB negativ.
Ah ja, krass, dass du das aus dem Stegreif weißt. Und wie kommt das, dass du da direkt Bescheid weißt?
Weil ich Blutspenderin bin. Und genau, oh Wunder, oh Wunder. Genau, ich wusste gerade gar nichts, als du gesagt hast, besonderer Tag, habe ich wieder alles vergessen. Aber Kira, welche Blutgruppe bist du?
Ich weiß es tatsächlich nicht, was aber nicht daran liegt, dass ich kein Blut spende, sondern einfach, dass ich dann immer übertrieben nervös bin und aufpassen muss, dass ich dann an Kreislauf und Ähnliches kriege, dass ich da einfach in dem Moment nicht so sehr aufmerksam bin. Du warst ja einmal mit mir Blut spenden, hast es mitbekommen. Und es ist ja echt nichts Dramatisches, aber man muss halt einfach gut vorbereitet sein, gut gefrühstückt haben, genug Wasser getrunken haben und dann geht es auf jeden Fall auch gut, ist total schnell rum und ist echt nicht schlimm und es ist halt einfach auch wahnsinnig wichtig.
Genau, aber es gibt ein großes Problem und das haben wir jetzt hier in den Kommentaren halt auch schon gesehen, dass einfach Menschen, die homosexuell sind, nicht spenden dürfen, beziehungsweise dann spenden dürfen, wenn sie seit einem Jahr keinen Geschlechtsverkehr mehr hatten. Und das finde ich doch schon auch krass diskriminierend.
Echt so.
Ja. Und ich meine, wir regen uns da schon seit Jahren oder Jahrzehnten drüber auf, aber es ändert sich irgendwie nichts. Und ich war ein bisschen erschrocken, genau bei dem Termin, wo wir beide oben waren, also auf dem Winterberg, kann ich euch auch sehr empfehlen, die machen das super. Aber dann hat man natürlich auch ein Gespräch mit einer Ärztin.
Ja.
Und dann habe ich die danach gefragt, was sie davon hält. Mhm. Und ich war ein bisschen irritiert, das sage ich jetzt hier, dass die das begrüßt hat, dass die gesagt hat, ja, das findet sie richtig, weil das Ding ja irgendwie ist, dass es angeblich... Stimmt, der Basti schreibt auch natürlich, dass Männer, die Sex mit Männern haben, nicht spenden dürfen. Und das fand ich irgendwie irritierend. Also dass auch sozusagen selbst in dieser ärztlichen oder medizinischen Welt sich noch nicht der Gedanke durchgesetzt hat, dass es egal ist, zu wem ich mich hingezogen fühle. sondern dass es darauf ankommt, wie krass mein, also was mein Sexualverhalten ist. Also ich meine, man kann nicht sagen, nur weil jemand heterosexuell ist, dass er sozusagen kein risikobehaftetes Sexualverhalten hat und genau andersrum. Und das finde ich schon echt krass, also was da noch in den Köpfen los ist. Ich kann ich nicht nachvollziehen.
Ja, es gibt auch eine Petition, die hat auch ein Genosse gestartet, die sich dafür einsetzt. Ich habe jetzt schon 62.000 Unterschriften gesammelt, dass endlich Blutspende für alle Menschen, egal welcher Sexualität, möglich ist. Und dass diese strukturelle Diskriminierung, die einfach darüber auch manifestiert wird, das ist so krass, dass diese abgeschafft wird. Also kann man heute am Weltblutspendetag einfach nur dafür werben, dass man die Petition unterschreibt und dass man sich dafür einsetzt, proaktiv, dass einfach alle Menschen, die wollen, Blutspenden gehen können, weil es so wichtig ist. Und auch gerade im Saarland zum Beispiel werden ganz, ganz oft Blutkonserven knapp, wo dann Aufrufe gestartet werden, an alle Bürgerinnen und Bürger appelliert wird, dass man Blutspenden geht. Und es wäre einfach ein wahnsinniger Zugewinn, nicht nur, dass man Diskriminierung abbaut, sondern auch einfach, dass man was für Menschen tut, die Blutkonserven brauchen. Also das verstehe ich nicht, sowas.
Genau, und alle, die jetzt schon dürfen, sollten auch wirklich das öfter machen, ne? Also das ist ja auch nochmal so ein Ding. Ja. Auch du, Kira, solltest dich nochmal überwinden.
Auf jeden Fall.
Blutspenden zu gehen, weil ja, also es hat mir, glaube ich, während Corona war das auch ein, zwei Mal echt ein großes Thema. Ja. So.
Auf jeden Fall, also es bleibt viel zu tun. Das passt vielleicht auch nochmal ganz gut zu dem, was wir gerade eben gesagt haben, dass man für sowas progressive Mehrheiten braucht und wegkommen muss von diesem konservativen Familienbilden, diesem ganzen, was oft leider im Wege steht, wenn es darum geht. Naja, du hast jetzt auch schon die WM angesprochen, beziehungsweise EM ist es auch. Guck mal, die ganze Fußballfans stehen gleich auf der Matte.
Jetzt ist vorbei.
Und morgen ist ja das erste Deutschlandspiel. Gegen wen spielt Deutschland denn?
Ich bin mir nicht sicher, ob du es jetzt noch gucken darfst.
Ich weiß auch gar nicht, gegen wen sie spielen, ehrlich gesagt.
Gegen Frankreich.
Ah, gegen Frankreich sogar, dann wird das ja auch ein ganz spannendes Spiel. Oh, jawohl. Und wem drückst du die Daumen, Tina? So generell, hast du so eine Underdog-Lieblingsmannschaft?
Ich bin immer, auch wirklich schon immer, es ist jetzt nicht so, weil die halt auch Favorites sind, sondern ich bin so, ich liebe die portugiesische Mannschaft, da ist mir, an dieser Mannschaft ist mir irgendwie alles sympathisch, an dem Land ist mir auch sehr viel sympathisch, ich glaube, das hängt ja oft miteinander zusammen und ich mag die Farben und ich mag irgendwie alles und deswegen... Die finde ich richtig gut.
Und die sind auch Favorites, hast du gerade gesagt. Also
die sind ja amtierend so. Und deswegen, ne, dann startet man ja immer schon gut ins Turnier.
Das hätte ich auch natürlich nicht gewusst.
Und natürlich drückt man der deutschen Mannschaft auch die Daumen. Ne? Ist jetzt nicht so, als würde ich hier unseren Jungs der Mannschaft, ja. Da nicht irgendwie die Daumen drücken, aber manchmal, also ich weiß nicht, ist wahrscheinlich auch einfach überall so, aber diese Fußballwelt, beziehungsweise die Funktionäre innerhalb dieser Fußballwelt, finde ich manchmal, das ist einfach für mich ein Thema. Ich bin ja schon super lange Fußballfan und bin da ja total auch, also interessiert mich sehr und ich finde es total erschreckend. Jetzt gab es nochmal irgendwie Frauen, die auch gesagt haben, wir wollen im Deutschen Fußballbund auch Ämter übernehmen. Ja, das ist halt eben kein reiner Männerclub, weil es ist halt einfach kein reiner Männersport. Das regt mich auf und auch, dass das halt doch auch wieder stark kommerziell ist. Jetzt nach diesem Vorfall mit dem Eriksen, das hast du ja sicherlich mitbekommen, dass der auf dem Platz zusammengebrochen ist und wiederbelebt werden musste. Und dass dann halt auch den Druck auf die Mannschaft gab, an dem Tag weiterzuspielen oder am nächsten Tag. So, weil es vollkommen klar war, dass sonst der Spielplan wohl auseinanderfällt und dass dann alles nicht mehr hinten und vorne passt, dann denke ich mir so, das ist das, was ich halt am Fußball nicht mag, ja. Und das macht mich manchmal einfach, da verliere ich manchmal einfach auch den Spaß, ja.
Ja, das hat sich ja auch voll bei dieser Debatte rund um diese Super League oder wie das hieß, gezeigt, ja, dass genau, es halt oft genau gar nichts mehr Kram, mit dem zu tun hat, worum es eigentlich geht, nämlich irgendwie Spaß am Fußballspiel und irgendwie die Verbundenheit von vor Ort, dass man bei Vereinen, bei Traditionsvereinen mitfiebert, dass man vielleicht Leute kennt, die sogar mitspielen und dass man einfach so ein, als Kind, wenn man Fußball spielt, egal ob Mädchen oder Junge, dass man irgendwie so vor Augen hat, oh, wie toll das wäre, mal in einer guten Mannschaft zu spielen und so weiter. Und das ist oft, habe ich das Gefühl, gar nicht mehr so da, weil es einfach krass darum geht, einfach Geld zu machen und irgendwie Spiele nicht mehr im Fernsehen richtig gezeigt werden. Nur ganz selten werden irgendwelche Spiele im Öffentlich-Rechtlichen übertragen. Man muss irgendwie 3 verschiedene Abos abschließen, um alle Spiele gucken zu können. Und das finde ich ein bisschen schade. Also ich finde, das hat so ein bisschen die Dimension verloren. Ja, das Bodenständige, was eigentlich Fußball ja hat.
Ja, es ist total so. Und ich glaube, das finde ich krass, dass teilweise auch schon ein bisschen die unteren Ligen rein. Also ne, so beim FC spürt man das ja auch immer mal wieder an manchen Stellen und so. Das finde ich einfach irgendwie, das macht mir wirklich wenig Spaß und nimmt mir auch so ein bisschen die Freude. Auch so grundsätzlich finde ich einfach so große Sportturniere sind. Wegen diesen ganzen Fragen, die man heute halt beantworten muss, von wegen, wie ist die menschenrechtliche Situation in den Ländern, wie sozusagen wird Umwelt und Natur auch dadurch belastet, dass solche Dinge, also solche Turniere laufen, dann, also das ist heute halt einfach anders und die großen Turniere, da geht es um Milliarden und da guckt keiner hin und das finde ich schon krass.
Ja, das stimmt. Wir haben ja jetzt gerade eben schon davon gesprochen, wie die Normalität langsam zurückkehrt. Und in einem, ja, beziehungsweise merkt man ja eigentlich momentan nur noch, dass es eine Pandemie gibt, wenn man in die Städte schaut, vor allem in Geschäfte, dass noch Masken getragen werden. Jetzt gibt es ja deutschlandweit Debatten, ist das noch verhältnismäßig? Soll man noch Maskenpflicht weiterhin aufrechterhalten? Und da würde mich interessieren, Fine, als nächste Frage, Maske an oder aus?
Ich wusste, dass es kommt. Ich bin Verfechterin der Maskenpflicht und kann aber verstehen, dass man das aus grundrechtlicher Perspektive irgendwann nicht mehr halten kann. Hoffe, dass viele Menschen das auch noch freiwillig vielleicht in engen Räumen, gerade in geschlossenen Räumen, weiterhin tragen. Ich finde, als erstes muss es in der Schule fallen, damit die SchülerInnen, die davon ja massiv betroffen sind, die da nicht mehr drunter leiden. Aber ehrlich gesagt, also gut, ich bin vielleicht da auch einfach zu strikt auch an vielen Stellen, aber wenn man, also die Maske ist irgendwie das Kleinste, was uns einstrengt. Ne? Es ist auch wirklich klein, aber es ist irgendwie oder das Geringste so. Und deswegen finde ich es okay, wenn ich durch irgendwie einen Supermarkt laufe, eine Maske anzuziehen. Ich weiß nicht, wie es für dich ist. Ich meine, klar, wenn man über den St. Johanna Markt läuft, ob man da jetzt unbedingt weiterhin eine Maske braucht.
Ich glaube, ne? Man muss schon differenzieren, wie du sagst, ob man jetzt in einem Innenraum ist oder ob man draußen an der Maskenpflicht festhält. Draußen bin ich sogar relativ, da glaube ich, wäre es auch vertretbar zu sagen, man lässt die Maskenpflicht weg. Aber ich glaube,
das gibt es ja in Deutschland nicht einheitlich. Ja. Ne? Es gibt ja nicht einheitlich draußen eine Maskenpflicht. Es gibt ja Länder, die das auch gemacht haben. Das ist ja bei uns gar nicht so. Ne? Genau.
Genau, es ist ja, kommt drauf an, wo es das überhaupt gibt noch. Aber ich glaube, das ist was, wo man wirklich sagen könnte, da kann man gut drauf verzichten. Aber ich glaube, in Innenräumen, beim Einkaufen ist es einfach sinnvoll, gerade jetzt, wo Inzidenzen so gering sind, zum Beispiel im Saarland bei 20, dass man nicht riskiert, dass man nochmal steigende Zahlen, höhere Inzidenzen bekommt, vor allem, weil es ja auch immer noch verschiedene Mutationen gibt, jetzt Delta zum Beispiel, die ja auch nochmal sehr viel ansteckender sein sollen und deswegen glaube ich, macht es Sinn, einfach noch, um dem Ganzen vorzubeugen, in geschlossenen Räumen, vor allem da, wo es auch sehr eng ist, an der Maskenpflicht noch festzuhalten und ja, noch ein bisschen auszuharren, weil wie du sagst, es ist natürlich eine Einschränkung, aber es ist etwas, was man, glaube ich, gut dafür auf sich nehmen kann, dass mit all das, was jetzt wieder möglich ist, wofür wir irgendwie ja auch viel getan haben, uns viel einschränken mussten, dass das noch erhalten bleibt und dass man nicht wieder dazu kommt, irgendwann zu sagen, wir brauchen nochmal irgendeine Version eines Lockdowns oder was Ähnlichem. So, das wäre, glaube ich, sehr schwierig und deswegen würde ich dafür plädieren, das so zu machen.
Ja, total. Also ich glaube, Christine Lamprecht hatte das ja auch irgendwie so ein bisschen am Sonntag in der medial irgendwie begleitet. Und ich glaube, sie hat ja auch nur gesagt, naja, prüft halt, liebe Länder, da, wo die Maskenpflicht noch besteht, wo es sozusagen noch notwendig ist und wo eben auch nicht. Und ich glaube, darum geht es, also auch so ein bisschen Augenmaß zu bewahren. Was ich aber eine ganz spannende Debatte finde, die wird auch auf uns zukommen, ist ja die Frage, es haben ja 50% knapp, wenn ich mich recht erinnere, der Menschen gesagt, sie werden auch weiterhin Masken tragen. Und jetzt habe ich zum Beispiel auch schon lange mit einem Freund diskutiert, der gesagt hat, das findet er geht gar nicht. Also wenn sozusagen Pandemie beendet, dann müssen auch die Masken weg, weil sonst entsteht ja auch so ein sozialer Druck. Und so eine Maske macht ja schon Distanz irgendwie. Man sieht sich nicht mehr. Es verändert ja was in der Gesellschaft. Und da bin ich sehr gespannt auf diese Debatte. Ne? Weil ich glaube schon auch, und ich kann mir gut vorstellen, dass selbst wenn ich im Winter in Zukunft erkältet bin, dass ich einfach aus Respekt vor anderen eine OP-Maske trage, um eben keinen anzustecken. Ja? Also ich kann mir vorstellen, so wie das in Asien einfach schon gang und gäbe ist, dass wir das hier einfach auch einführen. Und ich hoffe, sozusagen daran spaltet sich nicht nochmal die Gesellschaft und da gibt es dann nicht nochmal wilde und explosive Debatten, weil ich glaube, dass das echt ein kluges Learning ist, zu sagen, pass mal auf, du bist jetzt erkältet, du trägst halt einfach, wenn du im vollbesetzten Bus sitzt, trägst du einfach eine Maske, weil es einfach gut ist für deine Mitmenschen. Und da bin ich mal gespannt, wie das läuft, die Debatte.
Ja, da bin ich auch gespannt, weil am Ende ist es ja was, was man höchstpersönlich entscheidet, wie man es macht, ob man sich dazu entscheidet zu sagen, ich gehe weiterhin auf Nummer sicher, bei generellen Erkältungswellen, sag, nö, wenn ich jetzt irgendwie während Grippewelle ist, gehe ich nicht in Edeka ohne eine Maske. So, ich glaube, das muss am Ende jeder und jede für sich entscheiden. Aber ich bin auch gespannt, weil es gibt ja oft, und das hat man gerade in den letzten Wochen und Monaten gemerkt, viele Aufhänger dafür, dass wirklich wirre Theorien verbreitet werden, dass irgendwie so gesellschaftlich versucht wird zu spalten. Es gibt ja jetzt auch, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, ganz bestimmt, eine Partei, die sich raus aus dieser Querdenken-Szene gebildet hat. Und ich glaube, da mit den Nachwirkungen werden wir noch lange zu kämpfen haben. Und da wird es wichtig sein, denen so ein bisschen Wind aus den Segeln zu nehmen.
Ja, und bei einem meiner vielen Spaziergänge am Saarbrücker Staden, weil das macht man sonst so, habe ich auch gesehen, dass die einen Infostand da hatten. Genau. Und da waren auch nicht wenige Menschen. Und die waren sehr offensiv und haben sehr offensiv Menschen angesprochen. Und das müssen wir, glaube ich, auch mal so sozusagen mal an uns aus saarländischer Perspektive muss man sich das mal angucken, wie sich das entwickelt, weil das ja schon auch irgendwie erschreckend ist. Und ich bin so vorbeigelaufen und habe nur so Wortfetzen mitbekommen und das war alles, also wirklich krude, was da so gesagt wurde an diesem Infostand.
Ja, ich glaube, es ist jetzt sowieso Aufgabe von Politik in den nächsten Jahren zu schauen, dass man irgendwie die Ungleichheiten, die auch noch mal krass verstärkt wurden durch die Pandemie, abfedert und dass man damit einfach schon viel Boden wieder gut macht, auf dem irgendwie so Querdenken-Geschichten entstanden sind. Weil das kommt ja oft aus so einem Neid, Angst, Gefühl heraus. Ich glaube, da kann man ja schon auch entgegenwirken. Zum Beispiel, indem man die Kindergrundsicherung einführt, indem man Mindestlohne erhöht, indem man schaut, dass Menschen, die lange gearbeitet haben, gut abgesichert sind und irgendwie nicht alles verlieren, sodass man so dieses soziale Gefälle einfach so ein Stück weit versucht auszugleichen. Und ich hoffe immer sehr, weil das so einer meiner Ansätze ist, was man dagegen tun kann, dass sich das auch bewahrheitet.
Ich bin mir da leider nicht so sicher. Also ich würde dir nicht widersprechen. Ich glaube, das macht schon was. Ich glaube, dass sozusagen ein guter gesellschaftlicher Zusammenhang am Ende auch Zusammenhalt am Ende auch immer bedeutet, dass Menschen nicht gegeneinander sind, sondern miteinander sind. Aber ich glaube trotzdem auch, und es gehört halt einfach zu einer Gesellschaft dazu, dass es einen Anteil von Menschen gibt, die ein rechtes, menschenverachtendes Weltbild haben, die kruden Verschwörungstheorien glauben oder hinterherlaufen. Und natürlich ist das mehr geworden und natürlich sind das auch wieder mehr Menschen als vor Corona jetzt. Aber ich glaube halt sozusagen nach meinen Erfahrungen, ja, von den Menschen, die ich jetzt erlebt habe in meinem Umfeld, ob es jetzt ein ehemaliger Arzt von mir war oder auch, also ich will jetzt auch nicht, das ist jetzt schräg, aber Leute halt sozusagen, die ich mitbekomme, sind das keine Menschen, die soziale Ängste haben müssen, die finanzielle Abstiegsängste effektiv haben müssen, sondern eher, das waren eher Menschen, die aus irgendwie einem gut gebildeten, aber alternativmedizinischen Zusammenhang kamen, zum Beispiel. Das habe ich oft gesehen und erlebt jetzt irgendwie um mich rum, die ne, diesen Corona-Thesen, die so krude waren, oft gefolgt sind. Das, weißt du, also ob die jetzt noch mehr Geld verdienen oder es einen besseren Mindestlohn gibt oder was weiß ich, ne? Das wird bei denen nichts ändern. So. Und deswegen glaube ich schon, dass wir alles dafür tun müssen, diese Gesellschaft zusammenzuhalten, aber einfach, weil es um die Menschen geht, ne? Nicht, weil es am Ende so ist, dass wir uns inhaltlich mit den Menschen, die so unterwegs sind, auseinandersetzen müssen. Das ist einfach so.
Aber dann stellt sich ja die Frage, was man auch gegen die steigende rechtsextreme Szene oder so zum Beispiel machen kann. Wenn es nicht an so sozioökonomischen Faktoren liegt, wie zum Beispiel sozialer Ungleichheit oder Ähnlichem, so, dann kann es ja eigentlich auch nur über noch mehr politische Bildung funktionieren, dass man irgendwie noch früher
Demokratie beginnt. Förderung, Demokratieaufklärung, also auch wirklich zum eigenen Denken anregen. Und das wirklich institutionell gefördert in der Schule, also wirklich massiv, ne? Weil tatsächlich glaube ich, dass das an vielen Stellen, und ich glaube, diese Angst, gerade bei Aufkommen der AfD, war ja diese Angst vor dem Fremden Ding. So. Ja, ob das jetzt mit Angst vor, ich steige sozial ab, was zu tun hatte, kann man glaube ich nicht genau sagen. Aber ich glaube schon, dass man genau da ansetzen muss und über solche Dinge reden muss, weil dieser Ansatz zu sagen, naja, es sind halt Menschen, die irgendwie sozial schwach sind oder Abstiegsängste haben, das ist mir zu einfach.
Aber was für eine bittere Pille ist es dann, dass die Union blockiert hat, dass das Demokratiestärkungsgesetz kommt und dass irgendwie Kandidaten wie Hans-Georg Maaßen, ehemaliger, also vom Verfassungsschutz ehemalig, dass dann so Leute mit solchen Framings, was sie machen, mit solchen Aussagen zum Teil wirklich sich wirklich der rechten Szene bedienen, dass so Leute dann für den Bundestag kandidieren und dass da nichts gemacht wird und dass es da bis heute eigentlich keine richtige Distanzierung von Armin Laschet gibt, dem Vorsitzenden dieser Partei. So, das ist einfach was, ich finde, man müsste boykottieren, bei dem keinen Wahlkampf machen, keine Bundespolitiker hinschicken. So, und das ist sowas, das, wie kann man diese Haltung haben? Ich meine, wir sehen ja einfach, dass es immer mehr ein Problem wird und dass die Demokratie von rechts bedroht wird in diesem Land, dass die Zahlen von rechten Angriffen, von rechter Hetze immer mehr wird, dass es im Internet schlimmer wird und dann irgendwie bei wichtigen Gesetzen blockieren, so Kandidaten aufstellen, da habe ich kein Verständnis für. Allein deswegen würde es mir schwerfallen, CDU zu wählen, wenn das für mich in Frage käme, wäre das echt ein Punkt, wo ich sagen würde, ey, nee, das kann ich nicht unterstützen, dass so Leute am Ende im Bundestag sitzen.
Ja, und das ist halt genau das Ding, ne? Also dass halt sozusagen andere nicht konsequent mit den Problemen in ihren eigenen Reihen halt auch umgehen und das halt auch konsequent benennen. Und dadurch wird halt auch dieser Rahmen des Sagbaren, ja, und des Vorstellbaren, muss ich echt sagen, auch immer weiter verschoben, sodass es halt immer schwieriger wird, auch das zu benennen. Ne? Es ist immer wieder dieses Ding, wenn ich mich vorstelle, ich meine, die AfD sitzt seit 4 Jahren im Bundestag und sitzt so selbstverständlich mit darum. Und wenn man AfD, wir werden viele AfD-Wahlstände sehen, jetzt bei der auch bei der Bundestagswahl, und das wird für uns inzwischen ein sehr bekanntes Bild sein. Und die ersten AfD-Stände, da haben wir noch irgendwie, keine Ahnung, sind wir den Leuten hinterher und haben gesagt, hier ist eine Mülltonne, können Sie ihr Zeug wegwerfen, weil das ist einfach nur Mist, ja, also und das wird immer normaler und weil manche Menschen sich in ihren eigenen Reihen nicht klar positionieren, wird es immer noch krasser und das finde ich, ist halt einfach, wenn man den Zusammenhang nicht versteht.
Ja, das ist mir auch nochmal aufgefallen, diese Selbstverständlichkeit, mit der die im Parlament auch trollen, bei der Verabschiedung von Lothar Binding, das war ja eigentlich sehr schön gemacht. Da wurde ja noch irgendwie nach seiner letzten Rede, die er gehalten hat im Plenum, ich dachte, hat er nicht 25 Jahre oder so im Bundestag, also echt wahnsinnig lange. Und da wurde ja dann noch eine kleine Verabschiedung sozusagen, eine kleine Dankerede gehalten. Und da hat die AfD dann ja auch die ganze Zeit dazwischen gerufen und stumm gemacht. Und einfach so dieses, da fehlt so viel Menschlichkeit. Ja.
Nee, es ist einfach respektlos. Ja. Und das ist einfach das Ding, was die halt einfach in dieses Haus reinbringen und in diesen Plenarsaal reinbringen. Das ist halt einfach, ich hatte die Tage ein Interview und da ging es so ein bisschen um die 4 Jahre und so. Und dann ist mir auch aufgefallen, das war genauso bei allen ersten Reden. Früher war das wohl so eine Tradition, so ein Ding, dass wenn jemand die erste Rede gehalten hat, ja, dass dann wirklich das ganze Haus applaudiert hat, weil das ja schon
was Besonderes.
Ich kann mich genau an meine erste Rede erinnern. Und das war einfach was Besonderes. Und das wurde irgendwie auch aufgekündigt, weil ich erinnere mich, ich weiß gar nicht, man muss mal nochmal nachgucken, aber ich glaube, bei meiner ersten Rede, da ging es auch noch sozusagen um einen Tagesordnungspunkt, wo die AfD über Frauenrechte reden wollte. Ich meine, da konnte ich jetzt nicht sagen, konnte ich die AfD nicht verschonen an der Stelle. Und
soll
da
man auch nicht,
ja. War es natürlich, genau, wollte ich auch nicht. Aber da war natürlich dann nicht dieser Moment, wo du dann sozusagen, wo alle dich beklatschen und so. Support, das gab es einfach nicht, ne? Und jetzt sehen wir das bei den letzten Reden genauso. Und das zeigt irgendwie, dass die halt einfach, was die da mitgebracht haben in den Deutschen Bundestag, und das ist echt nicht so schön.
Ja, also vielleicht, wenn man das ändern möchte, ganz klar am 26. September zur Bundestagswahl gehen und eine demokratische Partei wählen. So, das ist die Lösung.
Easy, ich kenne gute.
Ja. Echt? Sehr gut.
Wer das wissen will, schreibt mich an. Ich kann euch krasse Geheimtipps geben.
Ja, wir haben ja heute schon darüber gesprochen, Fina, dass heute ein besonderer Tag ist. Auf den Blutspendetag bist du gekommen, aber weißt du, was heute noch ist?
Es gab noch irgendwas, aber ich
sag's mir. Ich geb dir einen Tipp, es hat mit der Partei zu tun, die du als Wahlempfehlung, glaube ich, benennen würdest. Und mit dem Spitzenkandidaten hat es zu tun. Okay, ich erlöse dich. Heute hat Olaf Scholz Geburtstag.
Ich wollte es gerade sagen, aber... Ach ja, okay. Nee, wir haben nämlich schon darüber geredet, deswegen war ich gerade so ein bisschen... Ich wollte gerade sagen, hat der nicht gestern Geburtstag gehabt? Aber nee, genau.
Ja, der wird...
63 Jahre alt.
Genau.
Ich wusste es.
Und da würde...
Alles Gute, Olaf.
Ja, Happy Birthday.
Da du ja uns immer regelmäßig zuschaust, wünschen wir dir natürlich alles Gute zum Geburtstag.
Liebe Grüße gehen raus. Und um dem Ganzen, also das Ganze noch mehr zu würdigen, dass heute der große Geburtstag von Olaf Scholz ist, Fina, geht meine letzte Frage raus. Und zwar, was glaubst du, hat sich Olaf Scholz heute zum Geburtstag gewünscht? Was stand auf seiner Wishlist? Und es darf jetzt keine politische Antwort sein wie 12 Euro Mindestlohn.
Nee, Kira, das wäre so
dein... Ja, das wäre meine Antwort gewesen. So, also ich glaube... So,
ja, genau. Nee, ich habe gerade gedacht... Also ich habe an sowas gedacht wie, Leute, ich will einfach morgen früh auf meinem Balkon sitzen, einen Kaffee trinken, irgendwie richtig lecker frühstücken und ich will, dass mich niemand anruft. Und montags morgens wäre sozusagen, ist das richtig schwierig, weil ja die ganzen Gremien oft sind und so. Das kann ich mir vorstellen, dass das so ein Ding war, wo er gesagt hat, so. Oder einfach mal ein neues Paar Schuhe. Einfach, weil er sich mal ein neues Paar Schuhe gewünscht hat. Das kann natürlich auch sein, weil man kommt ja wahrscheinlich nicht so oft zum Shoppen, wenn man so krass beschäftigt ist wie Olaf Scholz. Und da hat er gesagt, Leute, einfach mal so ein schönes Paar Schuhe.
Also ich glaube, das ist realistischer als deine erste Vermutung, weil in meiner Vorstellung braucht Olaf Scholz keine Pause. Der muss führen, muss regieren. Also das ist so. Ich habe heute gesehen auf Twitter, da wurde so ein Foto gepostet, wie er so super staatstragend am Schreibtisch sitzt mit super vielen Akten auf dem Tisch und oben drüber stand, Olaf Scholz feiert keine Geburtstage. fand ich sehr witzig und in meiner Vorstellung ist es auch so, also glaube ich, es wird wohl das Paar Schuhe gewesen sein oder ein neues weißes oder Hemd, halt Slimfit oder so.
Ja, ich glaube, Slimfit trägt er nicht, aber Blasenpflaster wird, aber das würde ja passen. Ich bringe die Schuhe mit und der Basti das Blasenpflaster, weil braucht man einen neuen Schuh wirklich, das stimmt.
So, dann haben wir meine 5 Fragen für heute geschafft, die ich mir noch zusammengeschustert habe.
Und voll, jetzt, aber Kira?
Respekt, oder?
Respekt, danke. Auf jeden Fall. Ja.
Und jetzt würde mich noch interessieren, was so ansteht die Woche bei dir.
Genau, also Wahlkampfplanung, dies und das. Verteilung von meiner Sommerzeitung. Da muss ich, glaube ich, auch mal selber noch ran.
Wie viele waren das jetzt noch? Das war noch auf Insta.
65.000, 55.000 hatten wir zweimal als Tipp. Mhm. Genau, und die kriegen, da geht auch was raus von uns. Und am Wochenende ist eine total coole Aktion von den Jusos. Clean-up-Aktion. Cool. Da freue ich mich am allermeisten drauf.
Ah, richtige Antwort.
Super. Und genau. Und sonst bei dir?
Ja, wir beenden unseren Themenmonat Umwelt, wie gesagt, mit unserer Clean-up-Aktion. Auf die hatte ich auch Bock. Die findet landesweit statt. Also in jedem Kreis gibt es verschiedene Teams, die losziehen. Und die Woche und die letzte Woche haben wir uns inhaltlich damit beschäftigt, dass ja das Schulmitbestimmungsgesetz im Saarland novelliert wird. Und generell Mitbestimmung von jungen Menschen ist ja voll eins meiner Herzensthemen. Und ich finde es super gut, dass jetzt auch das Schulmitbestimmungsgesetz neu aufgelegt wird, sozusagen nochmal nachgebessert wird. Aber eine Sache, die ich für wahnsinnig wichtig halte, die ist noch nicht drin, beziehungsweise soll nicht reinkommen, nämlich, dass die Schulsozialarbeit auch gesetzlich verankert wird. Da steht leider die Union gerade ein bisschen im Weg und die CDU will da gerade nicht mitmachen. Und dabei halte ich es für krass wichtig, dass multiprofessionelle Teams einfach auch gesetzlich festgehalten werden, dass anerkannt wird, wie wichtig die im Schulalltag sind und wie sich auch einfach ihr Leben in der Schule verändert hat. Und ich glaube, diesen ganzen Veränderungen kann man nur Sorge tragen, sagt man das so, wenn man einfach ein Bündel hat an verschiedenen Professionen, SchulsozialarbeiterInnen, PsychologInnen, einfach so ein großes Team. Das sind ja diese multiprofessionellen Teams, die dann aufsuchen, tätig werden, die von Anfang an beste Bildung für alle Kinder garantieren und auch die Kinder mitnehmen, die es vielleicht nicht immer so einfach im Leben haben. Und deswegen sind wir da noch zusammen auch mit vielen Gewerkschaften, vielen Lehrerinnen und Lehrern, also das ist eigentlich ein breites Bündnis, das das befürwortet, am Gucken, dass man das jetzt irgendwie noch geregelt bekommt und da die Schulsozialarbeit noch gesetzlich verankert bekommt.
Da wünsche ich euch viel Erfolg, beziehungsweise das kann ich nur unterstützen. Wir haben ja jetzt vom Bund mit dem Aufholprogramm auch nochmal Geld in die Schulsozialarbeit gegeben, weil wir einfach erkannt haben, wie wichtig das ist. Und dass Schule eben nicht nur Lernen ist, sondern auch viel mehr. Und dass wir dafür auch, wie du sagst, halt einfach irgendwie alle mit am Tisch brauchen und alle irgendwie am Start für die Kinder brauchen. Sehr schön.
Ich finde es auch im Saarland voll schön. Da wurde jetzt auch gemeinsam dafür gekämpft. Da war Gott sei Dank auch gerade ein junger Abgeordneter von der CDU ziemlich engagiert, zusammen mit der Martina Holzner aus unserer Fraktion, dass auch in außerschulische Jugendarbeit nochmal investiert wird, dass man bei Ferienfreizeiten nochmal mehr übernimmt und dass man guckt, dass Jugendräume besser ausgestattet sind, dass selbstorganisierte Jugendarbeit besser gelingen kann. Und das finde ich auch so wichtig jetzt gerade nach dieser Krise, weil immer gesagt wird, die jungen Leute haben besonders gelitten, die haben oberste Priorität jetzt und so. Und dann finde ich solche Entscheidungen auch einfach nur glaubwürdig und richtig, weil das die Folge davon sein muss, dass man jetzt gerade Jugendarbeit halt nicht alleine lässt und sagt, gucken wir mal, wie ihr das Loch in der Kasse wieder füllt.
Ja, voll. Also wirklich, das ist genau der richtige Weg, da auch zu investieren. Ich glaube, das ist auch einfach sauklug investiert. So. Ja. Voll gut.
Fine, hast du schon in unseren Podcast reingehört von den Jusos? Das war ja die ganze Zeit unser großes Projekt, das ich dir eigentlich erzählen wollte, aber es war noch zu früh. Wir haben ja jetzt einen neuen Podcast, der heißt Rotkehlchen.
Nee, mache ich aber auf jeden Fall. Heute Abend.
Echt?
Ja, okay. Heute Abend. Genau, ich habe jetzt, eigentlich, also es ist jetzt für meine Verhältnisse schon relativ spät, ich mache mich gleich bettfertig und gehe schlafen. Bin mal gespannt, wie ich das morgen mit dem Deutschlandspiel aushalte. Es fällt mir jetzt sehr ein, wie ich das machen soll. Aber vielleicht zum Einschlafen höre ich mir den neuen Podcast der Jesus sagen.
Das wäre super, da würde ich mich freuen. Kannst ja nächste Woche erzählen, wie es dir gefallen hat.
Cool. Mache ich sehr gerne. Das heißt aber, wir sehen uns nächste Woche auch wieder.
Auf jeden Fall.
Weil wir ziehen das jetzt durch hier. Und genau, ich wünsche dir einen schönen
das
Abend,
liebe Kira. Das wünsche ich dir auch, Kira. Mach's gut. Bis dann.
Bis dann.
Ciao.
Tschüss.
Ciao, ciao.